hören.
Ja, ich kann nicht hören,
Anscheinend
Sebastian.
kann ich singen, sagen alle. We found love in a hopeless place.
Du bist der Flo von Durch ETC bei...
Ab jetzt jede Folge ein Lied, ha?
Ja, gestern habe ich in meiner Story gepostet, also da habe ich ein Video gemacht, wollte so ein Produkt aufnehmen von Kiki Do You Love Me, die hat ein Bathroom Spray rausgebracht, das riecht richtig gut und ich habe es zugesendet bekommen und wollte eine Story darüber machen und Sebastian hat im Hintergrund gesungen auf dem Klo und das hat man gehört und dann habe ich das gepostet und dann haben einige Leute gesagt, dass sich das ganz gut anhört.
Und
oder gut.
Das ist für mich Balsam. Also wenn ihr irgendwann mal denkt, oh, der Sebastian, der hat ja irgendwie eine schwierige Zeit gerade. Gib mir ganz viele Komplimente. Wir haben noch ein Kompliment bekommen. Nämlich hat eine Person geschrieben, dass wir witzig sind.
Ja.
Dass sie uns lustig findet.
Oh mein Gott, solche Kommentare freuen uns richtig arg, weil wir jetzt ja nicht so grundsätzlich ein lustiger Podcast versuchen zu sein. Aber so trotzdem reden wir auch viel über Alltagsthemen und wenn dann sowas Lustiges rauskommt, dann hoffen wir natürlich auch, dass ihr auch über diesen Podcast lachen könnt und sagt uns das ruhig sowas. Also man denkt vielleicht ja, also ich zum Beispiel, ich kommentiere kaum bei anderen Podcasts, weil ich immer denke, ja, die kriegen ja genug positive Kommentare und so. Für mich ist es so selbstverständlich, dass ich das toll finde, wenn ich es höre. Mhm. Aber ihr könnt ruhig auch mal einen positiven Kommentar da lassen. Aber warum ist das eigentlich so mit dem Singen bei dir? Was löst es in dir aus? Ist das was, auch wenn du singst, ist das was, was dir gut tut? Und deswegen
ja,
findest du es auch schön, wenn es positive
singen
Resonanz
ist. Allgemein, also ist auch nachgewiesen irgendwie, weil man da so viel ausatmet, dass es ein, ich weiß nicht, ob entspannt oder auf jeden Fall hormonell passiert irgendwas.
Mhm.
Und das ist richtig gut. Also mir macht Singen voll viel Spaß. Ich habe viel so Kontra dafür bekommen. Immer, nicht nur von dir, sondern auch zum Beispiel von meiner Familie, vor allem von meinem Vater. So, wenn ich früher durchs Haus gelaufen bin und so auch gepfiffen habe oder so ein Lied getrellert, war er so, soll das?
Echt?
ja,
bei mir ist es ja auch so, dass ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber meine Gesangskarriere hat auch schon im Kinderzimmer aufgehört, weil meine Mutter dann reingekommen ist und gesagt hat,
man muss da echt aufpassen,
Johanna,
als Eltern.
Du kannst echt vieles. Aber singen gehört nicht dazu.
Hat sie eigentlich, also das mit dem du kannst echt vieles, ich wollte sagen, hat sie eigentlich ihre Sache, also das, was sie sagen wollte, hat sie nicht auf die ganz schlechteste Weise ausgedrückt. Von wegen so, mach deinen Scheiß da, also.
Halt die Klappe, sondern
ja,
halt
genau.
So mäßig. Du kannst,
genau.
Ja, weil ich glaube, es ist natürlich schon anstrengend, wenn jetzt ein Kind die ganze Zeit singt, wenn du eh schon überreizt bist und gerade von deinem Job kommst, den Haushalt schmeißen musst und dann singt da noch ein Kind im Zimmer auf voller Lautstärke. Da muss man echt, also das ist mir richtig hängen geblieben, dieser Satz.
Ja,
da muss man richtig
so
aufpassen.
Die paar Sätze,
und man,
ne?
Selber ist ja dann auch irgendwann Übeltäter. Also ich habe dir ja auch schon, also ich habe dir ja Singen auch so ein bisschen vermiest, weil ich dich ein bisschen ausgelacht habe mal.
Und ich dir mal das Klavierspielen in Freiburg zum Beispiel. Ja.
Ach stimmt, ja, weil da hast du so gesagt, ja, das hört sich ja gar nicht gut an und so. Und ich habe so gesagt, ja, ich übe ja auch. Das ist auch sowas, wo man.
Ja, aber das lag auch daran, dass unser Klavier nicht gestimmt war. Also
doch. Aber das hört sich halt einfach so an, wenn man halt übt, man macht halt Fehler oder am Anfang ist die Melodie halt nicht so ganz da. Sowas mussten sich meine Eltern auch immer anhören, diese Klavier-Vibes.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt direkt mal lieb zueinander sein ausmachen.
Okay, lass uns lieb zueinander sein. Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Gerade hat es einfach gewittert und wir hatten den ersten Tee dieses Jahr nach dem Winter. Bist du so jemand, der so Tee auch trinkt außerhalb von kalten Zeiten und Erkältungszeiten?
Boah, ich habe Tee übelst zu schätzen gelernt, weil es einfach richtig lecker ist und wohltuend und die ganzen Sachen, also die Teeindustrie macht auch echt einen guten Job. Also wenn man sich so, muss mich outen, ich trinke Mesner-Tees und so finde ich jetzt nicht so gut. Also außer natürlich für die Klassik.
Hipster-Tees
ja,
oder
genau.
So die Yogi-Tees.
Das meine ich
und so
genau,
mit Sprüchen drauf.
Ja, genau. Ich,
also
ich habe hier jetzt gerade auch ein
Marketing-Opfer.
Na, also für Mesner-Tees geht natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie so ein Pfefferminz will oder ein Salbei-Tee, ist ja auch mega. Aber ich stehe halt übelst auf diese, trink diesen Tee und dann keine Ahnung, wirst du ein viel besserer Mensch.
Ja, nee, gefühlt. So, ja, gute Laune-Tee, guten Abend-Tee.
Ja, basische Kräuter, Alter. Ja, ja, okay.
Ja, ich will basische Kräuter trinken.
Ich bin wirklich.
Und was steht bei dir drauf, Schatz?
Ja, genau, also wir haben hier jetzt einen Yogi-Tee. Ich hatte Glück-Tee, ayurvedische Mischung. Und da stand drauf, dein inneres Selbst ist das hellste Licht in dir.
Oh, bei mir steht drauf, sei stets im Einklang mit dir selbst.
Wow.
Also es ist so knapp vorbei, diese Teedinger an so, wie heißt diese?
Glückskekse.
Glückskekse, genau. Aber die mag ich auch immer eigentlich.
Dir wird heute etwas Gutes passieren.
Ja, danke. Her damit.
Nimm ich. Nee, also Marketing von den Tees ist eine ganze, haben sie gut gemacht. Und aus dem Grund trinke ich schon gerne Tees, aber jetzt nicht bei Hitze. Also, obwohl das ja auch irgendwie gut sein soll.
Ja, gibt Leute, ja, erstens man sagt,
aber...
Ja,
also
doch,
check
weil
ich
die
schon, aber
Körpertemperatur, irgendwie ist es ja so, dass wenn man was Kaltes trinkt, dass der Körper die Körpertemperatur wieder auf die 37 Grad irgendwie bringen will und deswegen erhitzt. Und wenn man was Heißes trinkt, deswegen trinkt man ja auch in wärmeren Ländern, trinken die Menschen ja Chai und sowas oder halt einfach Tee oft, weil dann der Körper sich abkühlt. Viele Leute trinken ja trotzdem morgens erstmal so einen Tee. Und ich finde es voll lustig, weil das auch so eine Gewohnheit, die wir uns abgewöhnt haben, weil wir Anfang des Jahres, als wir hier eingezogen sind, haben wir voll morgens erstmal einen Tee getrunken, dann einen Kaffee mit Frühstück.
Das war eigentlich gut, ne? Weil der Kaffee direkt auf leeren Magen, der kickt anders.
Ja, und da sagen auch viele, das ist sehr ungesund. Aber dann irgendwie, wenn es halt wärmer wird, dann lässt man es dann doch sein und dann habe ich irgendwie auch keinen Bock. Aber naja, vielleicht war das heute der Einklang des Herbsts, weil ich finde auch, das Sommerwetter lässt richtig krass auf sich warten.
Ja, gerade Artikel drüber gelesen. Also es liegt wohl daran, dass wir keine dominante Wetterlage haben mit einem vorherrschenden Hochdruckgebiet und deswegen die einzelnen Tiefdruckgebiete, wir haben normal wie so ein Schutzschild im Sommer und das konnte sich jetzt dieses Jahr nicht errichten und deswegen kriegen wir die ganzen Wetterlagen ab vom Mittelmeer oder wahrscheinlich kommt größtenteils von der Nordsee oder so, weil irgendwo muss ja das ganze Wasser herkommen. Naja, aber...
Du hast ja wirklich, also ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, die uns jetzt aktuell zuhören, dass du wirklich Klimatologie
Meteorologie,
hattest.
Meteorologie, ja, also
spürst du davon noch was?
Eventuell wäre ich auch Wettermann geworden, Wetterfrosch.
Ja, das wäre schon geil, das wird schon ein bisschen zu dir passen, finde ich.
Oh, ich fand es halt irgendwie zu nerdy. Also es war schon irgendwie cool, aber ich habe nie die Disziplin interessant gefunden, so irgendwie Wetterkarten lesen, Wolken bestimmen, dann so Land-See-Zirkulation, also wie so in verschiedenen Bedingungen, wie davon abhängig die Windverhältnisse, Wolkenbildung etc. sich unterscheiden. Ich fand dann eher spannend so Stadtklimatologie, also wir sind einmal mit dem Fahrrad durch Freiburg, haben wir ja studiert, sind wir gefahren mit einem Temperatursensor, der so alle 2-3 Sekunden gemessen hat und dann, das haben alle Studierenden im Studiengang gemacht, 20-30 Stück, und dann hatten wir am Ende eine Karte von der ganzen Stadt und konnten so die Temperaturverläufe sehen und dann konnten wir mehrere Effekte halt zeigen und das fand ich spannend und da sehe ich immer noch, da würde ich gerne auch irgendwann mal noch arbeiten.
Mit so Begrünung und so.
Ja,
und
mit Klimaanpassung, weil also der städtische Wärmeinseleffekt, das ist innerstädtisch durch die Bebauung, also durch so Mehrfachreflexion und so, also die Sonnenstrahlung kann nicht so einfach wieder entfliehen, wie jetzt auf der grünen Wiese, sondern wird da mehr so gefangen genommen, also bildlich ausgedrückt. Also städtischer Wärmeinseleffekt, in der Stadt ist es deutlich wärmer als im Umland. Und dann, was man auch gesehen hat, war, wenn man halt an der Dreisam, das ist der Fluss dort, oder an so Grünflächen, größeren Grünflächen wie in einem Stadtpark oder in einem Friedhof, dann war da von wirklich 50 Meter Differenz 2 Grad kälter. Und sowas fände ich halt mega.
Weißt du, was ich mega finde?
Was?
Damit hast du mich gekriegt, damals vor 10 Jahren.
Was denn, mit was?
Mit deiner Intelligenz.
Ich schwarte einfach nur ein bisschen was.
Ja, aber also, ja, finde ich schon hot, wenn du so vor dich hin redest über irgendwelche Themen.
Über irgendwelche Themen.
Ich finde es krass, dass du noch so viel, also, dass du so viel weißt darüber und allgemein, dass du das so ausdrücken kannst. Weil ich habe immer das Gefühl, ich habe alles aus der Schulzeit und aus der Unizeit vergessen. Ist einfach aus meinem Gehirn gelöscht.
Wir müssen kurz das Päuschen hier machen. Spaß.
Jetzt geht's rund bei uns, wenn Sebastian über Klimatologie anfängt zu reden. Dann wird's heiß. wenn du so über solche Sachen aus dem Studium oder aus der Schule, auch aus Bio oder so, so Fächer, die dir halt auch richtig Spaß gemacht haben, redest, dann denke ich so, oh mein Gott, ich war so gut in der Schule zum Beispiel und kann mich an nichts mehr erinnern, allgemein.
Du hast halt nicht mit dem Herzen gelernt.
Das stimmt gar nicht. Aber
sondern nur mit dem Kopf.
Nein, aber ich habe letztens, ich weiß nicht, ob wir es hier erzählt haben, aber ich habe ja auch so allgemein Gedächtnislücken, was so die Schule angeht, im Sinne von, ich weiß die Namen von meinen LehrerInnen nicht mehr so präsent, nicht mal von meinen KlassenlehrerInnen teilweise, nicht mal von meinen Lieblingslehrern und auch so, also SchulkameradInnen, ich weiß kaum mehr Leute aus meiner Realschulzeit, ist es noch präsenter, weil ich irgendwie, da war ich halt länger, also da war ich ja 6 Jahre und dann auf dem weiterführenden Gymnasium, auf dem SG war ich sozialwissenschaftlich, da weiß ich richtig, richtig viel nicht mehr, zum Beispiel letztens habe ich auch in meiner Story so nach Abi-Mottos gefragt, weil ich plötzlich nicht mehr wusste, was mein Abi-Motto war. Habe ich das hier schon mal erzählt?
Ja, wir haben, glaube ich, Nee, wir haben nur ein TikTok-Video drüber gemacht, glaube
ja,
ich, als du mir das vorliest.
Ich wusste halt meins nicht mehr. Und dann hat mir jemand aus meiner Paraklasse...
Ich wusste meins aber auch nicht mehr.
Ja, aber doch, wir sind dann drauf gekommen auf deins. Das wusste ich dann, dass da...
Ja, du wusstest da meins.
Ja, und das
Abios
ist so lustig.
Amigos. Und dann aber den Spruch weiß ich nicht mehr. Abios Amigos.
Auf jeden Fall hat mir dann jemand aus meiner Paraklasse geschrieben, was unser Abispruch war. Und ich denke mir manchmal so, das kann doch nicht wahr sein, dass ich so viel vergesse. Ich frage mich, also geht's dir auch so in manchen
ja.
Themen oder hast du vielleicht einfach ein besseres Gedächtnis oder in andere Richtungen ausgelegt
ja,
vielleicht?
Genau. Also einerseits kann man ja sagen, dass während deiner Schulzeit du einen sehr hohen Leistungsdruck und sowas hattest und vielleicht deshalb die Erinnerung daran und so dieses ganze Lernen und so vielleicht eher an den Rand von deinem Gedächtnis geschoben wurde, weil du dich da nicht so gerne oder auch so oft hin erinnerst. Du hast natürlich auch nicht die vielen... Also viele von unseren Freunden sind bei mir in die Schule gegangen und dadurch redet man natürlich auch öfter drüber.
Ja, jetzt
dann bleibt's
noch im Nachhinein,
präsenter.
Ja, das stimmt.
Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass du dich viel besser an so Erlebnisse erinnern kannst und ich mehr an Fakten. Ja, deswegen kann ich das von der Uni irgendwie
ja,
so
ja.
ein bisschen was darüber erzählen.
Und wenn ich
und
dann
du aber normalerweise erzählst du immer irgendeine Geschichte und ich bin so, war ich da auch dabei? Und ja, klar. Und das war ein halbes Jahr her und ich bin so, was passiert hier?
Ja, stimmt.
Keine Ahnung.
Ja, mich würde es mal interessieren, ob es den ETCTs auch so geht. Darauf haben sie gar nicht reagiert, dass ich sie jetzt so nenne. Aber ja, ob ihr auch eher so Team vergessen seid, weil ich habe auch auf Social Media schon öfter so Videos dazu gehört. Man wird ja auch älter und der Speicher wird ja auch immer voller. Und man vergisst dann auch einfach Sachen, die vielleicht irrelevant sind. Aber es ist schon besorgnis, also man denkt so, wow, ist das jetzt besorgniserregend, dass ich halt diesen Klassenlehrer oder diese Person aus meiner Klasse, dass ich nicht mehr weiß, wie die hieß. Aber ich denke, es ist auch okay, irgendwie Dinge auch wieder aus dem Gedächtnis zu löschen.
Ja, voll. Also vor allem, du willst dich einmal im Jahr dran erinnern. Also wieso solltest du diese Erinnerung, was ist der Wert dieser Erinnerung für dich?
Ja.
Der ist ja null eigentlich.
Ja.
Also für den einen Moment, wo du es irgendwie brauchen könntest.
Ich habe gerade schon gesagt, dass es gewittert hat und jetzt gewittert es leider nicht mehr. Ich dachte ja, wir nehmen während dem Gewitter auf und ihr hört es noch so ein bisschen.
Ihr kriegt noch so einen Donner eingefangen.
Ja, aber ich glaube, dass das viele auch gar nicht cool fänden, weil viele Angst haben vor Gewitter. Ich glaube, dass es wirklich so eine Angst ist, die so sehr verbreitet ist, vor Gewitter Angst zu haben, oder?
Ja, denkst du?
Ja, denk schon.
Also klar, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und weiß, dass ich lange nicht mehr reinkomme, dann habe ich vielleicht, muss ich irgendwie schnell rein. Aber wenn man drin ist, ich glaube, dann ist es auch so ein, dass alle finden gemütlich. Bei Gewitter drin sein, sich einmuggeln, irgendwie einen schönen Film gucken, Tasse Tee trinken, vielleicht einen Yogi-Tee.
Für mich ist es auf jeden Fall dieses Gefühl. Ich habe irgendwie immer wenn es gewittert und vor allem du auch da bist, also wenn du jetzt auf der Arbeit bist oder so, dann habe ich das nicht ganz so krass, aber wenn du auch da bist, dann will ich mich so richtig krass einkuscheln und dann wird mir ganz, ganz schmerzlich, aber auf so eine positive Art schmerzlich bewusst, also so ein ganz arge Dankbarkeit, die so fast schon so schmerzt vor Liebe, wird mir so bewusst, dass ich so hier sicher bin. Also so, dass hier ganz arg gemütlich ist, was wir uns hier aufgebaut haben. Das war auch schon in anderen Wohnungen so. Ist jetzt halt nichts
immer
mit dem
unabhängig
Haus zu tun.
Eigentlich vom Ort, ne?
Ja, eigentlich schon.
Hauptsache Dach über dem Kopf
und du.
Heizung.
Ja, und dann bin ich immer so, wow, ich bin irgendwie mit der richtigen Person am richtigen Ort und fühle mich ganz arg muggelig und bin ganz arg dankbar.
Jetzt zum Beispiel nämlich gestern. Gestern war CSD in Stuttgart.
Mhm.
Und da hat's gewittert oder nur geregnet?
Es hat schon so ein bisschen. Ja, aber vor allem geregnet, so richtig
im Strömen. Also schon ziemlich dunkle Wolken.
Ja, voll.
Aber und ich da hat man jetzt keine Angst. Nee,
ich hatte keine Angst, aber ich glaube, das hängt echt von Personen ab. Also ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Angst vor Gewitter habt. Mhm. Vielleicht ist es auch sowas, was irgendwie im Alter dann weggeht, weil man irgendwie so logisch weiß, okay, es passiert mir jetzt wirklich eigentlich nichts, außer ich gehe jetzt irgendwie auf den höchsten Berg wandern. Mhm. Aber es ist ja oft so, dass Ängste so richtig unlogisch sind.
Mhm.
Und bei, also das ist jetzt nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat, deswegen kann es auch sein, mich würde es richtig interessieren, vielleicht wird es ja die Umfrage mal gucken. Aber wenn nicht, dann schreibt mal in die Kommentare, weil so, wovor Leute Angst haben, das finde ich immer sehr spannend. Das ist auch so ein bisschen, erstens mal, man fühlt sich weniger alleine, wenn man irgendwie andere Ängste hat. Oder auch, man denkt sich halt einmal so, das ist jetzt ein bisschen mies, aber so ein bisschen so, check, diese Angst habe ich nicht, weil ich habe so viele Ängste, dass ich halt so denke, oh mein Gott, ja, ich habe keine Angst vor Gewitter, ich fühle mich cool, dass ich mal keine Angst vor irgendwas habe, weißt du?
Ja, ich finde es, also wenn ich durch so eine Liste lesen würde, dann würde ich mir so denken, oh krass, davor kann man Angst haben, oh krass, das ist ja irgendwie voll die Einschränkung irgendwie. Mhm. Aber ja, also aber meine größte Angst ist, glaube ich, Wasser. Ja. Also nicht Wasser an sich, sondern tiefes Wasser. Und
haben wir da auch schon mal drüber geredet, dass du auch eher so typische Ängste hast?
Ja, haben wir schon mal drüber geredet.
So Höhenangst und Wasser.
Ja, Höhenangst ist gar nicht so groß. Ich glaube, das ist auch was, also das ist ja normal, oder? Dass man da nicht auf einem Mini-Plattform stehen will, 500 Meter höher, obwohl es eigentlich kein Problem ist.
Aber weißt du noch, als wir in Österreich waren letztes Jahr, ich glaube, das war letztes Jahr, wo wir das erste Mal in dem Wellnesshotel waren und da war diese Brücke. Und die war so, das war so eine Hängebrücke und ich bin da halt, also für mich ist das, ich habe keine Angst davor, darüber zu gehen. Also und für dich war das schon eine krasse Überwindung. Also du hattest schon Angst und man musste dich gefühlt halt so ein bisschen rüberführen und du warst so unglaublich erleichtert, als du auf der anderen Seite
warst. Also mein
warst.
Umgang mit meinen Ängsten ist halt sozusagen, ja, aber das macht ja auch voll Sinn. So.
Ja, aber das
macht ja voll Sinn, weil dann, es ist halt so eine Hängebrücke an so ein paar Seilen, die übelst wackelt. Ich habe nicht, dass ich abstürze. Ja, natürlich. Ich habe nicht Angst, dass ich da jetzt abstürze oder so, sondern ich weiß gar nicht. Also ich traue der Brücke, dass sie mich aushält. Aber ich denke mir so, ja, ist halt eigentlich echt dumm, jetzt hier so eine scheiß Brücke zu bauen.
Was würdest du
anstatt
lieber haben?
Halt einfach, ja, eine andere Brücke. Ich habe ja keine Angst, wenn ich über eine Autobahnbrücke fahre, weil die ist schön massiv.
Aber ist nicht das sogar teilweise, das ist ja auch so Erdbeben, sichere Gebäude bewegen sich ja auch mit und wahrscheinlich wurde da diese Brücke eher gebaut, weil sie sicherer ist, so weil das in so einer kleinen Schlucht mäßig war und wenn da Wind kommt und so, dann ist es sicherer als so eine stabile Struktur, die dann eher noch bricht, so kontrovers, wie es sich anhört.
Ja, schon, aber dann, was passiert, weißt du, ich denke mir dann so, dann rutsche ich da aus, dann, also ich...
Fällst du runter, du hast schon Angst vor solchen, du hast dann schon solche Gedanken, das ist,
dann
wird es
intrusive.
Wenn Leute Angst haben vor anderen Sachen.
Ja, auf jeden Fall meine Art mit sowas... Dann mit meinen Ängsten umzugehen, ist mir zu sagen, macht ja voll Sinn. So klar, auch tiefes Wasser macht doch voll Sinn, weil der Hai, der will mich ja essen.
Im See.
So, macht Sinn im See. Oder die Leute, die in dem See wohnen, wenn die mich runterziehen mit ihrer Hand, dann das macht auch Sinn.
Ja, also ich verstehe, bei mir ist es tatsächlich so, ich kann diese Ängste komplett nachvollziehen, die du da hast. Ich habe sie nicht so präsent. Aber das ist ja so, dass du es trotzdem versuchst zu überwinden. Und daher ist es ja auch eigentlich was dich nicht so krass abhält, außer wenn wir jetzt vielleicht irgendwie eine Schnorchelbootstür irgendwo hinmachen und das Wasser irgendwie zu tief ist oder so und du dann sagst, nee, hier will ich nicht rein. Aber ich habe letztens auch im Podcast von Cowlitz Hills gehört, dass halt, also Tom ist auch eher jemand, der so vor allen Sachen Angst hat und auch eher vor so typischen Sachen, aber dann schon extrem, also so Flugangst halt auf dem Level, dass er halt mit manchen Flugzeugen nicht fliegt, weil er sagt, die hatten im letzten Jahr zu viele Abstürze oder sowas.
Ja, und gut, mit der Boeing, also würde ich ist bei mir auch so.
Aber du hast ja nicht geguckt, welche ich gebucht habe für Thailand zum Beispiel. Nee, also, weil aber du da so weit geht deine Angst nicht, nee, dass das du stimmt. da noch recherchierst und dich dann nicht in so ein. Und Bill ist auf der anderen Seite gar nicht ängstlich und sagt halt, sein Kopf geht da gar nicht hin zu diesen Gedanken. Er macht sich keine Gedanken über diese Szenarien. Und daraufhin hat irgendwie ein Psychologe den beiden geschrieben, dass das halt gut ist, also dass der Kopf da nicht hingeht. Was ja, also ist ja auch so. Also klar, man sollte natürlich nicht komplett naiv durch die Welt gehen, also irgendwie im Straßenverkehr aufmerksam sein, ist ja einfach nur logisch und trotzdem irgendwie keine Angst vorm Autofahren zu haben. Also immer sicher zu sein, ist ja was anderes als vor allem Angst zu haben. Und irgendwie, ich weiß nicht, was im Gehirn anders ist, wenn man halt in ganz, ganz vielen Szenarien immer zu der Angst neigt und zu den Angstgedanken. Das ist ja bei mir auch eher so. Also
richtig spannend, das, was der Psychologe sagt und auch deine Idee, fände ich richtig cool zu sehen, okay, es gibt richtig viele Ängste und wie gesagt, man ist nicht allein damit und so, aber was würdest du sagen, was ist deine größte Angst?
Ja, schon Tod, also von Leuten und von mir, also Verlust einfach, aber auch, dass mir irgendwas passiert, dass anderen was passiert und das ist ja leider was, was sich viel auf andere Sachen überträgt, die gefährlich zum Beispiel sein könnten, wie jetzt Autofahren, Busfahren, ja, okay.
So eine Meta-Angst Flugzeug. Quasi.
Ja, also das ist so eine Angst, genau, weil alles, was gefährlich ist, dann auch Krankheiten natürlich und sowas. Also deswegen kann ich ja zum Beispiel, ich habe letztens, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon erzählt habe, manchmal weiß ich nicht, was ich auf Social Media teile und was ich hier teile, dass ich ja keinen True Crime mehr gucke.
Boah, das hast du, glaube ich, hier mal gesagt.
True Crime auch höre, wegen den Ängsten und so, weil die dann halt höher werden. Und das geht ja aber auch mit Arztserien. Also so Good Doctor zum Beispiel guckst du ja gerne.
Ja.
Und wir haben das letztens wieder geguckt, eine Folge zusammen und eine Folge, also trotzdem habe ich direkt Ängste bekommen.
Johanna war die ganze Zeit so, die stirbt. Ich so, nee, bei Good Doctor stirbt niemand. Die überleben alle.
Krass, weil Grey's Anatomy ist ja immer so, einer stirbt mindestens pro Folge. Und
aber natürlich auch direkt eine Folge komplett in deinen Trigger rein, nämlich Tochter,
eine Mama, die
sich
krank
um
ist.
Ihre Mutter kümmert, die krank ist. Naja,
auf jeden Fall, egal, voll, auf jeden Fall ist bei mir halt so, dass da schon ein Hang zu Hypochondrie halt mäßig besteht, dass ich es dann relativ schnell, also wenn ich Arztserien oder so Doktorserien gucke, dann denke ich halt, dass es extrem wahrscheinlich ist, dass Menschen natürlich, wenn ich jeden Tag sehe, wie Menschen verschiedenste Krankheiten haben, dass ich dann auch denke, oh ja, das kann ja auch mir passieren. Und das wird halt dann immer schlimmer, umso mehr ich sowas gucke. Also wenn ich das nicht gucke, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Dann kann ich schon damit, also dann werde ich damit ja nicht so arg konfrontiert und dann ist es auch okay. Also es gibt ja welche, die leiden da. Also ich würde mich jetzt gar nicht als Hypochonder bezeichnen, sondern als zu angstneigende Person, die dann durch sowas halt mehr in die Richtung Ängste bezogen auf Krankheiten gedrückt wird, wenn ich mich mit solchem Content halt die ganze Zeit vollballer.
Das fände ich auch voll spannend. Vielleicht weiß ja irgendjemand was von den Zuhörenden darüber, wie sowas erklärbar ist, dass bei manchen gar nicht diese Richtung eingeschlagen wird, sondern okay, da ist jetzt jemand irgendwie im Krankenhaus mit dem und ich gucke das halt, aber
das hat nichts mit dir zu tun.
Das niemals in Bezug zu mir jetzt. Also so gucke ich zum Beispiel eine Serie. Und wieso ist es jetzt bei anderen so, dass sie viele Dinge mit sich in Bezug setzen? Also was
vielleicht
ist das für eine
Empathie,
Abzweigung, die
bisschen, weil ich mich
würde
vielleicht
das nicht
reinversetzt.
Als Empathie bezeichnen.
Nee. Aber vielleicht ist das so ein Faktor irgendwie, dass ich mich so krass in Bücher, Filme und so auch reinversetze und mich so in die Personen und dann auch heul, voll krass und so bei Grey's Anatomy oder so.
Ja,
aber
das
spannend.
Erklärt ja auch noch nicht, warum.
Das erklärt es nicht. Du hast doch auch mal gesagt, haben wir letztens darüber geredet, dass da vielleicht bald irgendwie das Gehirn ein bisschen besser beleuchtet werden kann und dann so verschiedene Gedankentypen so aufgemacht werden können?
Ja, das habe ich gehofft, dass das passiert.
Sag mal nochmal, das fand ich voll interessant.
Also genau, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist KI auch in der Gehirnforschung ein massive Beschleunigung halt, dass man ja versteht, wie funktionieren Gedankenprozesse. Und ich habe dann gesagt, das wäre übelst cool, wenn man, kennt ihr diese Einstufung in rote Persönlichkeitstyp, gelbe, grüne, blaue.
Also Persönlichkeitstest.
Ja, basierend auf Persönlichkeitstest. Wenn das jetzt halt, wenn wir Typen entwickeln würden von Gedankenmustern, die darauf basieren, dass man jede Person mit so Elektroden darauf untersucht, wie deren Gedanken verlaufen und was die auslösen. Also löst jetzt ein Gedanke besonders viel Aktivität im Gefühlszentrum aus, löst jetzt ein Gedanke besonders viel in deinem abgespeicherten, keine Ahnung, in deiner Erinnerung aus und sowas. Und dass man da dann halt clustern kann, so okay, es gibt diese Typ 1, der ist mehr jetzt in Richtung Emotionalität, dann gibt es Typ 2, der ist mehr in Richtung das, so wie man sich so ja bisschen, irgendwie schon kennt,
ja, also ja.
Aber dass es halt scientifically backed ist und man auch eingeordnet werden kann, basierend auf Fakten, und andererseits halt auch sich besser verstehen, besser wissen, mit wem habe ich es zu tun, wer ist mein Gegenüber.
Wäre übel krass, weil was ja so ein bisschen auch Schickung ist, ist, dass ja alles, was auch mit dem Gehirn zu tun hat, ist ja alles nur theoretisch. Also es gibt ja jetzt keine Theorie, also alle Krankheiten und auch alles, was wir irgendwie, die Entwicklung des Menschen, die psychologische Entwicklung, moralische Entwicklung, das sind alles Theorien von irgendwelchen PsychologInnen, die sich das ausgedacht, also irgendwie, oder es gibt ja Studien, klar, die haben sich dann Leute angeguckt, die haben Studien gemacht und so, aber man kann halt nicht so gut reingucken und irgendwie sagen, das ist die, so ist da das jetzt, wie zum Beispiel bei einer Zellteilung oder
es bei Biologie. Basiert alles nur auf so passiven Beobachtungen.
Ja, halt so wie Menschen halt reden, wie Menschen sich verhalten, aber man kann nicht reinschauen und sagen, da passiert das genau so im Gehirn. Also klar, man kann manche Sachen wie irgendwie Synapsen oder auch wahrscheinlich Hormonausschüttung und sowas, sowas kann man dann, also es gibt Teile, die man irgendwie beweisen kann oder wo man gucken kann, bei depressiven Personen zum Beispiel wird weniger Dopamin ausgeschüttet und so, aber so genau ins Gehirn reinzugucken, ist wahrscheinlich der Traum, also so, das ist halt, geht wahrscheinlich nicht, aber es wäre so krass.
Voll krass, aber auch ein bisschen gruselig, ne?
Ja, es gibt bestimmt auch voll viele Nachteile dann davon.
Couple Goals.
Wir haben eine Mail bekommen, die meine Aufmerksamkeit vor allem dadurch gewonnen hat, dass ich mir dachte, oh, die Namen, die Person sich gegeben hat, die werden Johanna bestimmt gefallen.
Ja, und leider nicht dir, weil du diese Serie nicht mit mir guckst, obwohl ich dich ganz, ganz viel darum bitte, möchtest du diese Serie nicht mit mir gucken?
Dann und wann können wir die
The
schon
Summer
mal gucken.
The Summer I Turned Pretty. Da ist jetzt die neue Staffel draus und bitte, spoilert mich nicht, ich gucke nämlich gerade nochmal von Anfang. Ich habe gerade die erste Staffel nochmal fertig geguckt, die zweite angefangen und dann will ich die dritte, die letzte Staffel gucken. Und ich wurde leider schon auf Social Media gespoilert und bin richtig pissed deswegen und gucke deswegen auch die Folgen ganz anders. Ich hätte mir so gewünscht, dass du mitguckst, aber irgendwie willst du nicht. Obwohl du ja gar nicht so der Mann bist normalerweise, der so ist, ach so Liebeszeug, das will ich nicht schauen oder so.
Nee, aber das ist mir schon sehr zu kitschig und ich finde es, also sorry, aber ich finde es so weird, dass sie zwei Brüder datet, das geht gar nicht, das disqualifiziert. Jetzt zur Mail. Hey, ich höre gerade eure letzte Folge und dachte, ich schreibe euch mal ein Couple Goal. Als Namen habe ich mir Belly und Jeremiah von The Summer I Turned Pretty überlegt, weil ich das erste Mal mich für einen richtigen Good Boy entschieden habe und gegen den aufregenden Bad Boy. Johanna ist, wie
Team
man unschwer
Jeremiah.
Erkennen kann, Team Jeremiah. Vorweg, ich bin
vielleicht
auch
bald
eher
nicht mehr.
Ein unsicherer Bindungstyp und bin jetzt seit über einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Er macht einen internationalen Master und war deshalb die letzten 10 Monate in verschiedenen Ländern zum Studieren. Wir haben eine Fernbeziehung geführt. Ich habe ihn fast überall besucht und bin viel gereist. Vor dieser Beziehung konnte ich mir eine Fernbeziehung kaum vorstellen. Doch als es dazu kam, war ich schon zu verliebt, um es nicht doch zu versuchen. Ich glaube, so fangen die meisten
Fernbeziehungen an.
Wir waren nämlich erst nur befreundet, beziehungsweise ich habe ihn in die Friendzone gesteckt und mich dann doch in ihn verliebt, ganz aus Versehen. Jeremiah ist ein ganz anderer Bindungstyp als ich. Er ist viel entspannter, hat weniger Ängste und auch aus Kindheit wenig Traumata, mit denen er kämpfen muss. Dadurch hat er mir so viel Sicherheit vermittelt, dass ich trotz vieler Ängste und Panikmomente die Fernbeziehung führen konnte. Wir waren zusammen in Irland, Frankreich, in den Niederlanden und in Schweden und all diese Erfahrungen hätte ich nie gemacht und hätte ich mich auch nie getraut. Ich bin durch die Beziehung so gewachsen, habe gelernt, auf mich selbst zu vertrauen, bin viel weniger abhängig als in anderen Beziehungen davor. Ich habe gemerkt, wie einfach Liebe sein kann und dass es so schön ist, wenn sich jemand mit dir sicher ist. Ich bin so dankbar für all die Erfahrungen, auch deinen Input, Johanna, zum Beispiel durch dein Buch. Das hat mir sehr dabei geholfen, mich selbst in dieser Beziehung besser kennenzulernen. Übermorgen kommt er nun ganz in die Heimat zu mir zurück. Wir werden 2 Monate zu Hause verbringen, bevor wir dann zusammen für einige Monate nach Irland gehen, da er dort ein Praktikum macht und ich ihn begleiten werde. Für mich ist es ein richtiges Couple-Goal, dass wir diese Fernbeziehung geschafft haben und in eine gemeinsame Zukunft starten können. Außerdem ist es für mich ein Couple-Goal, dass ich dadurch gewachsen bin und wir auch als Team uns so vielen Herausforderungen zusammengestellt haben. Rückblickend bin ich sehr dankbar für die Zeit, da sie mich vieles gelehrt hat und ich so viel in so kurzer Zeit von der Welt gesehen habe, wie es vermutlich ohne ihn nicht geklappt hätte. Er hat mir den Schubs raus aus meiner Komfortzone gegeben und dafür bin ich auch unfassbar dankbar. Vorher war ich nie alleine reisen und nun ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, eigenständig in Urlaub zu gehen. Ich hoffe, das macht vielleicht einigen Leuten Mut und ändert die Perspektive auf eine Fernbeziehung, da eine Fernbeziehung nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance sein kann. Ganz liebe Grüße und danke für euren Podcast jede Woche. Ihr seid ein großes Vorbild für mich. Freue mich schon so auf den ganzen Hochzeitscontent bald. Mhm. Hochzeitscontent.
Den gibt's ja, schon.
Gibt's schon ein bisschen. Ach, wie süß, ne? Ja, vor allem schön. Auch so schön, weil ganz viele Leute ja unseren Podcast auch hören in Fernbeziehungen und wir da ja immer so ein bisschen sagen müssen, ja, wissen wir irgendwie nicht so richtig, was man machen kann, was man machen soll. Natürlich haben wir ein paar Ideen, aber wir waren nicht lang in der Fernbeziehung und deswegen, dann tut sowas ja, richtig gut.
Richtig gut, wenn man sowas, glaube ich, mal hört. Es gibt auch unglaublich viele TikToks und Reels immer dazu. Sebastian muss erstmal seinen Hosenstall wieder zumachen, weil er gerade vom Klo gekommen ist und so 5 Minuten später merkt, ups, da ist ja noch was offen. Auf jeden Fall gibt es auch ganz viele TikTok und Reels und Trends dazu, wie dann Fernbeziehungen eben zu closen, Zusammenzieh-Stories werden und Leute so sagen, ey, wir haben 4 Jahre Fernbeziehung miteinander geschafft, so wir werden alles schaffen, was kommt. Weil das ist, glaube ich, schon eine sehr herausfordernde Situation. Und klar, so zusammenleben und ich glaube, was auch sehr herausfordernd ist, wenn man das möchte, ist Kinder bekommen und so. Also es kommen bestimmt auch noch andere Herausforderungen, aber so dieses Individuum und Beziehung, beides so zu pflegen, ich glaube, besser geht's nicht in einer Fernbeziehung. Also auch ganz viele von euch schreiben mir so öfter so, was soll ich machen? Ich bin alleine, mein Partner ist im Urlaub oder er geht für 4 Monate ins Auslandssemester oder
Müssen wir uns trennen.
Genau, irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Und ich denke mir so, leb dein Leben. Ja. Und genau dieses Besuchen, dieses alleine auf die Reise gehen, aber auch zu Hause eben sich, seine anderen Beziehungen, alles Mögliche pflegen, was man vielleicht auch nicht so in dem Ausmaß könnte, wenn der Partner bei einem wäre. Ich finde, das ist auch voll die Chance für sich selbst, nochmal in dem jungen Alter auch so seine eigenen Wege zu gehen, auch eben für die andere Person, Auslandssemester und so weiter, ist ja auch voll cool, sowas zu erleben, obwohl man in einer Beziehung ist und so diese Sicherheit von einer Beziehung hat und die dann auch über die Entfernung zu pflegen. Also ich glaube, da lernt man so viele Social Skills, die man halt so nicht hätte, wenn man beieinander wäre. Und dann, wenn man zueinander zieht und beieinander ist, dann muss man andere Social Skills wahrscheinlich lernen. Sowas wie koexistieren und so. Ja. Weil ich glaube, wenn man zum Beispiel Fernbeziehung hat, dann, wenn man dann zusammen ist, dann ist es immer wie so ein Urlaub oder wie so ein dauerhaft Date haben. So ein Wochenende-Date.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, also wenn die Fernbeziehung jetzt vielleicht nicht immer so healthy gelaufen ist, natürlich muss man da auf super viel verzichten. Vielleicht war der Partner mal nicht am Geburtstag, konnte dabei sein oder nicht durch irgendeine schwierige Zeit helfen und so. Ich glaube, wäre jetzt eine Idee bei mir, dass man dann vielleicht gerade deshalb, weil man sich so wenig hatte, besonders clingy werden könnte. Also das ist jetzt ganz wieder weg von dem Couple-Goal, weil das ist einfach nur super schön und mit dem Mut machen auch irgendwie für neue Orte auch krass. Also dieser Auslandsmaster klingt mega, was der da
übel
macht. Und auch wild. Du musst auch privilegiert sein, Belly, dass du da einfach mal eben an 4 Orte kurz hinfliegen kannst wahrscheinlich. ist schon krass, aber natürlich ist es mega. Ja. Und ich glaube, dass das ein gutes Beispiel ist, wie man in einer Beziehung
wachsen
so
kann.
Oder so aneinander wachsen kann. Und natürlich mit der Fernbeziehung, mit den Orten, mit dem, wie viel Mut man dann aufbringen muss, mhm. um da hinterher zu gehen, durch die Liebe, was man sonst mhm. nicht gemacht hätte, schon sehr besonders.
Ein schönes Beispiel, dass man auch durch schwere Zeiten oder durch herausfordernde Situationen eben auch wachsen kann und auch als, nicht nur als Paar, sondern auch als Individuum, und das ist richtig ja. cool. Wenn ihr auch ein Couple Goal für uns habt oder ein Trostkastenthema, da gehen wir nämlich jetzt gleich weiter, dann könnt ihr diese Themen gerne an trostkasten@durchetc.de senden. Und dann werden wir früher oder später eventuell eure Mail, natürlich alles anonymisiert, hier im Podcast vorlesen und unseren Senf dazugeben. Euer Trostkasten. Ich habe die neue Staffel noch nicht gesehen und deswegen rührt Team Jeremiah vielleicht auch daher ein bisschen. Ich glaube, das wird mir in der dritten Staffel versaut. Ich habe da schon irgendwie ein Gefühl, aber trotzdem haben wir jetzt, um alle, die Team Conrad sind, bei mir in der Freundesgruppe, meine Freundinnen, haben das auch fast alle geguckt, und das ist auch so ein Ding. Zwei von uns sind Team Jeremiah, zwei Team Conrad, und wir zicken uns immer so auf lustig darüber, warum wer so ist, und das kann ja nicht sein, und Team Jeremiah for 100% und Team Conrad no Jelly Belly, und das ist so ein richtiges Ding bei uns auch in der Mädelsgruppe. Und deswegen wollen wir jetzt auch euch oder ich euch ein bisschen auf die Palme bringen. Team Conrad, die Trostkast-Mail ist Belly und Conrad.
Und falls jemand interessiert, ich glaube, ich bin eher Team Jeremiah, ohne irgendwas zu wissen.
Ja, ich meine, du vertraust mir ja auch.
Ja, genau. Okay. Hallo, ihr zwei. Ich komme mal direkt zur Sache.
Wow, mal, auf den Punkt.
Mal, auch mal. Ich, weiblich 21, Belly, bin seit circa einem Jahr mit meinem Freund, männlich 23, Conrad, zusammen. Nach einer etwas holprigen Anfangszeit, in der wir beide sehr unsicher waren und uns noch nicht festbinden wollten, da wir beide aus langen Beziehungen kamen, er 4 Jahre, ich 3, haben wir dann doch irgendwann unseren Mut zusammengenommen und sind fest zusammengekommen. Unsere Beziehung läuft super. Wir können sehr offen über alles reden, haben beide viel Verständnis füreinander und sind sehr glücklich miteinander. Jetzt zu meinem Problem. Ich habe oft das Gefühl, dass ich ihn mehr liebe als er mich. Beziehungsweise fehlt es mir, dass er mir sehr offen zeigt, wie sehr er mich liebt. Er ist eher der rationale Typ, während ich sehr emotional bin. In unseren Gesprächen darüber sagte er mal, dass er das Gefühl hat, dass ich vielleicht so 80% Liebe geben kann und das auch tue, er aber eher nur 60%. Er hat mir versichert, dass er diese 60% auch komplett fühlt. Ich weiß allerdings nicht, ob mir das reicht. Dabei verstehe ich mich manchmal selber nicht so ganz, da ja alles super läuft und ich auch merke, dass er mich liebt, nur halt eben weniger. Vielleicht könnt ihr mir helfen, wir haben schon oft drüber gesprochen und kommen irgendwie nicht weiter. Ganz liebe Grüße, Belly.
Also erstmal auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ganz zum Anfang, was mir gerade eingefallen ist, bevor ich es dann wieder vergesse, weil wir machen uns ja keine Notizen mehr, ist, dass Liebe ausdrücken ja nicht gleich, wie viel Liebe man hat für eine ja. Person ist. Und es hört sich so ein bisschen so an, als hätte sie halt Angst, so mehr zu lieben als er. Und gleichzeitig kommt auch in der Mail raus, dass es aber vielleicht eher um Liebe ausdrücken geht, als um Liebe empfinden. Also
ja.
es ist ja nicht das Gleiche.
Liebe empfinden kann man ja gar nicht so messbar machen.
Ja, genau. Also man kann nicht sagen, ich liebe mehr als jemand anderes, weil man fühlt ja nicht, wie die Person liebt.
Aber man kann die Wahrnehmung haben. Also ja. das war in unserer Beziehung auch mal ein Thema, dass du, glaube ich, gesagt hast, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, du liebst mich mehr. Oder sogar, dass ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, du liebst mich mehr, weil du einfach viel mehr Gesten, die auch ganz klar was mit Liebe zu tun haben, also so körperliche
so
Nähe suchen, hier mal einen Kuss geben, da mal eine Streicheleinheit und so, was halt gar nicht meine Art, Liebe auszudrücken war, ganz lange.
Mhm.
Und dann denkt man vielleicht schnell, dass man selber mehr Liebe gibt, obwohl der andere, wenn man den dann anspricht, sagt, ja, okay, aber du, ich mach mir jeden Tag, zerbreche ich mir den Kopf, wie wir irgendwie einen schönen Abend verbringen können, planen dieses oder jenes für uns. Oder wenn ich dir einen Red Bull mitbringe vom Einkaufen, dann habe ich beim Einkauf an dich gedacht und irgendwie drücke ich dadurch auch meine Liebe aus.
Genau, da können wir eigentlich direkt in Richtung Love Languages, da können wir gleich reingehen. Ich wollte dich aber kurz vorher fragen, es gibt ja so dieses Saying, wie sagt man, diesen Mythos, einer liebt immer mehr. Mhm. Wie stehst du so dazu?
Ja, glaube ich, aber das ist halt hin und her. Also wie so, wie im Wechselstromnetz. Die Amplitude ist mal im Plus, die Amplitude ist mal im Minus.
Okay.
Und so ist es bei uns auch.
Also, dass man jetzt nicht, es gibt nicht immer eine Person, die mehr liebt, sondern hängt von Stress, von Zyklus, von wie viel man gerade die Beziehung pflegt, was man gerade selber für individuelle Schwierigkeiten hat. Es hängt so davon ab und dann wechselt das. Der eine zeigt immer ein bisschen mehr Liebe als der andere.
Zumindest bei uns würde ich das so sagen. Nee, auch nicht. Also ich glaube auch manchmal ist es einfach in der Mitte und beide haben eine Phase, wo sie gerade andere Themen im Fokus haben, haben wir auch, dass wir uns manchmal ganz, ganz arg auf unsere Freundschaften, Familie konzentrieren oder auf die Arbeit und das ist auch in Ordnung dann für uns. In anderen macht es der eine und der andere will irgendwie aber mehr Fokus auf die Beziehung.
Und dann gibt es auch Phasen, wo wir beide einfach kompletten Fokus auf die Beziehung haben, meinst du?
Genau,
und
also zum Beispiel, als wir jetzt die ganzen Hochzeitslocations angeschaut haben und die intensive Phase von Hochzeitsplanung, wen lädt man ein, was will man für eine Band, so, das ist ja irgendwie ganz viel
über die Liebe nachdenken.
Über die Liebe nachdenken und da,
die
also,
auch fühlen.
Da würde ich auch sagen, klar hatten wir da auch unsere Momente, wo man so vielleicht nicht auf einer Wellenlänge war, aber es gibt auch Momente, das ist vielleicht auch wichtig, wo es wichtiger ist, sich intensiv seine Liebe zu zeigen als in anderen. So einen normalen Alltag ist vielleicht nicht so ganz wichtig, immer die unheimlichen Lovebirds zu sein, aber wenn man jetzt, keine Ahnung, seit Wochen mal wieder einen Dateabend hat oder ja, also es gibt einfach Momente, wo man intensiver seine
Liebe ausdrückt
ausdrücken,
als in anderen.
Sollte
obwohl,
vielleicht auch.
Obwohl ich schon so empfinde und das ist bei uns eigentlich auch so, dass wir sehr alltäglich unsere Liebe ausdrücken und das eben aber nicht nur durch diese typischen, wie du sagst, so wie im Film, genau, sondern eher durch die kleinen Gesten und vielleicht, also ich weiß nicht, weil sie jetzt das nicht so krass ausgeführt hat, wie Belly das sieht und
ja, da kann ich vielleicht, ich lese nämlich diesen Satz so als Zentrum von dem Ganzen, nämlich ich habe oft das Gefühl, dass ich ihn mehr liebe als er mich, beziehungsweise fehlt es mir, dass er mir sehr offen zeigt, wie sehr er mich liebt. Also sehr offen und wie sehr auch. Also dass vielleicht gerade es nicht die kleinen Sachen sind, sondern so die großen Gesten im Sinne von, guck mal, du kommst nach Hause und ich habe irgendwie ein Kerzenschein-Dinner mit Rosenblättern vorbereitet oder irgendwie heute Abend mache ich dir eine schöne Massage und so.
Ja, das ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite, also was man auch mal beleuchten kann, ist, dass es bestimmt auch unglaublich, also es kann zwei Seiten haben. Entweder, als du es mir zum ersten Mal vorgelesen hast, dachte ich, du hast mehr verdient, Belly. So, wenn du möchtest, dass dir jemand laut die Liebe zeigt und jemand immer wieder sagt, du, ich kann einfach nicht. Ich möchte nicht mehr als, oder ich kann nicht mehr als 60% geben und das dir nicht reicht, dann kann man auch immer drüber nachdenken, eben, okay, dann ist die Beziehung vielleicht nicht für mich, weil ich brauche jemanden an meiner Seite, der mir sehr laut und sehr offen die Liebe zeigt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch ein bisschen rauslesen, dass sie vielleicht sehr ängstlich ist und vielleicht auch, also das könnte auch sein, wir haben halt immer, das müsst ihr auch immer beachten, nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus einer Beziehung. Man könnte jetzt bei dieser Mail einerseits sagen, mein Gott, das geht gar nicht. Man muss auch die Liebe bekommen, die man verdient hat. Wir haben alle Liebe verdient und manchmal passt es einfach nicht. Und dann könnte man auf der anderen Seite aber auch ganz krass sagen, hört sich so an, als würde sie seine Liebe nicht sehen und als müsste er immer wieder beweisen, dass er sie liebt. Weil man kann natürlich auch in die Richtung ein bisschen toxisch sein, dass man immer wieder sagt, hey, du liebst mich gar nicht. Wo ist deine Liebe? Ich fühle mich nicht geliebt von dir und so. Und der andere fühlt sich die ganze Zeit zu wenig, zu gering. Ja. So als würde er zu wenig Liebe geben, obwohl er sich total anstrengt oder obwohl er Liebe ausdrückt. Weil vielleicht auf der anderen Seite bei Belly eben irgendwie ein ängstlicher Bindungstyp da ist oder irgendwie einfach eine Unzufriedenheit, dass man selber nicht so mit sich im Reinen ist oder Bestätigung nicht von vielen verschiedenen Bereichen in seinem Leben kriegt. Das sind jetzt beides Mutmaßungen. Und deswegen versuchen wir hier halt immer so ein bisschen in der Mitte uns zu befinden und beides so ein bisschen zu beleuchten. Einerseits, wie du jetzt sagst, okay, es hört sich so an, er macht keine großen Gesten. Also Kommunikation, ich möchte gerne, dass du manchmal so romantische Gesten machst. Auf der anderen 100%. Seite, Belly, streng dich an. Warte ganz kurz, ich will das kurz zu Ende führen, zu sagen, auf der anderen Seite, Belly, guck mal in eurem Alltag die kleinen Sachen und addier die auch mal zusammen und sehe, mein Partner, der gibt mir Liebe auf seine Art und Weise, guckt euch mal Love Languages an und versuch auch irgendwie auch seine Liebe anzunehmen und nicht so arg eben so ein Defizit immer zu sehen. So, das sind so diese zwei Sachen und wenn man die beide durchführen würde und sich in der Mitte dann trifft, dann ist es vielleicht auch für alle Parteien eben dann irgendwann gut und schön und auch ein Kompromiss.
Ja, ja. Noch eine Information, die wir aus der Mail haben, ist, dass die beiden seit circa einem Jahr zusammen sind. Das ist natürlich auch, könnte grob in so eine Phase fallen, wo so die das Lovebirding so ein bisschen abgenommen hat und man jetzt einfach damit konfrontiert ist, dass man sich liebt und beide, aber man halt einen neuen Weg finden muss, weil man nicht mehr so head over heels, alles ist egal, außer die Beziehung macht. Und ich glaube, da ist es wichtig, wie wir gesagt haben, dass man sich gegenseitig mitteilt, was man sich eigentlich genau vorstellt in der Beziehung und wie man das gemeinsam hinkriegen kann. Dass man sich wirklich bewusst Zeit nimmt, nicht nur einmal, sondern regelmäßig darüber zu sprechen, wie man sich geliebt gefühlt hat und in welchen Momenten man sich mehr Liebe gewünscht hätte, in welcher Form. Aha. Weil, das haben wir schon oft angesprochen, wenn man nie sagt, dass man gerne Blumen hätte, dann fällt es dem Partner schwerer. Und natürlich will man trotzdem, da will man, dass der Partner auf die Idee kommt, Blumen zu kommen. Aber ich glaube, du sagst es immer so, am Ende kriegst du dann Blumen und du willst es vielleicht nicht jedes Mal wieder sagen, aber du musst vielleicht einmal sagen, ich fühle mich von dir ganz arg geliebt, wenn du mir, keine Ahnung, einmal im Monat oder weiß nicht, egal wie regelmäßig, irgendwie einen Strauß Blumen hinstellst und oder mir in die Hand drückst.
Und sowas braucht auch teilweise dann Zeit. Also nur weil man es einmal sagt, kann der andere nicht direkt alles, was wie er Liebe ausdrückt, auf einmal verändern. Wie du vorhin auch gesagt hast, du warst jetzt schon jemand, der gerne Körperkontakt gehabt hat am Anfang, aber ich bin ja sehr stark Love Language Physical Touch und habe dann auch irgendwann gesagt, mir würden so die kleinen Berührungen im Alltag halt mal so über den Rücken streicheln beim Vorbeigehen oder einen Kuss auf die Wange beim Kochen oder halt so die kleinen Sachen.
Und das
hast du halt gelernt über Jahre.
Das kann man lernen in einem langsamen, stetigen Prozess, der auch viel Rücksprache erfordert, der braucht, dass man nochmal dran erinnert wird, dass man zum Beispiel neulich erst, als wir am Gardasee waren, hast du mir gesagt, da hatte ich so meine Hand auf deinem Rücken, als wir gelaufen sind und dann hast du gesagt, oh, dieses Hand-Placement finde ich richtig schön.
Ja.
Und dann dadurch, dass ich weiß, dass die Berührungen halt sehr wichtig sind, was sich entwickelt hat über die Zeit, mein Verständnis ist immer größer geworden dafür, weiß ich, was du denn jetzt mit dieser Aussage, was das für dich für eine Bedeutung hat. Nämlich, sagst du mir damit eigentlich, hey, du kannst mir sehr effektiv deine Liebe ausdrücken, indem du irgendwann mal wieder deine Hand so auf meinen Rücken hältst.
Ja, Beispiel in die andere Richtung ist, dass eine deiner Love Languages, die du auch extrem krass zeigst, ist halt Acts of Service. Also du bist ja auch der viel, also kocht. Ich mache auch viel Hausarbeit, aber eher nicht so diese Dinge, die mit Zwischenmenschlichkeit zu tun haben. Klar, im übertragenen Sinne ist Saugen, Putzen, Aufräumen natürlich auch was uns beiden taugt, aber so für jemanden sein Lieblingsessen kochen oder jemand Kaffee ans Bett bringen ist so ein bisschen mehr so, hey, ich liebe dich und ich denke an dich und ich mach dir was Tolles und du bist schon auch jemand, der immer wieder so über die Beziehung halt einfach ausdrückt, so, hey, ich würde mir wünschen, dass du vielleicht mal wieder morgens einen Kaffee machst oder ich merke dann auch richtig krass, wenn ich dir einen Kaffee ins Büro bringe, dass du das richtig, dass das richtig für dich so ein Moment ist, wo du so denkst, boah, ich werde richtig geliebt hier gerade, wow, ich fühle mich richtig gewertschätzt so und
Und das ist bei uns halt eine Sache, die wir seit 10 Jahren üben können. Und das hat bei uns nicht nach einem Jahr angefangen. Da wussten wir noch keinen, hatten wir noch keine Ahnung über Love Languages. Es war vielleicht nach drei Jahren Beziehung oder so. Und da finde ich es cool, dass Belly auch sagt, oder es sind eigentlich die perfekten Bedingungen, um sowas jetzt zu starten. Mhm. Und auch ein Zeitpunkt, der eigentlich nicht früher hätte stattfinden können, weil, wie gesagt, im ersten Jahr von der Beziehung ist man wahrscheinlich relativ, ja, einfach verliebt.
Da sieht man sowas noch gar nicht, genau. Da ist man total in love und hat die rosarote Brille vielleicht auch.
Genau. Und jetzt schreibt Belly in der Mail, unsere Beziehung läuft super, wir können sehr offen über alles reden, haben viel Verständnis füreinander. Mhm. Perfekte Bedingungen.
Grundlage, ja.
Und gerade wenn dein Freund, also ich finde, dass es sehr, sehr gut in ein Gespräch eingepackt werden könnte, weil wenn er nur 60% geben kann und die auch gerne gibt und regelmäßig gibt und so, wie Belly schreibt, dann freut er sich darüber, dass du ihm sagst, mir ist es gar nicht so wichtig, dass du jetzt vielleicht dieses oder jenes machst. Ich weiß, dass du das machst, um mir zu zeigen, dass du mich liebst. Aber ganz ehrlich, und es ist nicht böse gemeint, aber das bedeutet mir gar nichts eigentlich. So, das ist ganz nett, aber mir sind diese und jene Sachen viel wichtiger und vielleicht kannst du deine 60% darauf konzentrieren und dann fühlen die sich so an, als wären es 100. Und dann, wie du vorhin auch gesagt hast, ist es ja in der Zeit, wo man die Liebe ausdrückt als Partner, aber die nicht ankommt, ist es sehr frustrierend.
Mhm.
Und das verbessert sich dadurch auch. Also ich glaube, das Beziehungsgefühl wird voll gestärkt werden.
Ja, also die Konkretisierung einfach. Es wirkt sehr unkonkret in der Mail. So dieses, du liebst mehr, also ich lieb mehr als er, 60-80%. Mhm. Woher kommen diese Prozentzahlen? Mhm. Also erstens konkret, wie fühlst du dich geliebt? Was möchtest du? Das ausdrücken, aber auch andererseits konkret, was macht er denn, um Liebe zu zeigen? Kann ich das vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen?
Ja,
und dann auf der anderen Seite aber auch, sie meint, in einem Gespräch ist es mal rausgekommen, dass er sagt 60-80. Wie, also
ja,
auch nicht so ernst nehmen.
Auch.
Also
ja, genau.
Ich glaube nicht, dass er denkt, er liebt dich eben, wie vorhin auch gesagt, 60% und du ihn 80%, sondern er sagt, er kann Liebe nicht so gut äußern wie du, was ja auch erstmal wieder vielleicht auch ein Kompliment ist, wo er dann auch von dir lernen kann und wo man aber auch sagen kann, vielleicht hat es gar nichts mit Liebe zeigen, sondern wie zeige ich Liebe zu tun, vielleicht brauchst du einfach diese typischen Sachen in Anführungsstrichen wie ich liebe dich. So, oder du bist meine Traumfrau, wie wir es letzte Woche hatten.
Ja.
Oder eine ganz lange innige Umarmung.
Ja.
Aber er ist eher der, der dich daran erinnert, Wasser zu trinken und dir ein Wasser hinstellt.
Ja.
Oder
ja.
der dir, wie gesagt, irgendwie ein Getränk vom Kiosk mitbringt. Das sind auch Zeichen von Liebe. Und da vielleicht mal drauf zu achten und dann auch, wie du sagst, auch diese Kapazitäten dann auch anders auszuschöpfen, dass man dann auch weiß als Beziehungsperson, ich muss meiner Partnerin kein Getränk mitbringen, vielleicht kann ich den Tropfen Liebe, den ich da reingesteckt habe, dann in eine Umarmung irgendwie stecken, weil man hat ja auch nicht unendlich viel übrig, sondern man muss ja auch für sich Liebe haben, für seine anderen Bezugspersonen, deswegen auch immer da die Kapazitäten einplanen. Und ich glaube, also wie du sagst, ist es, glaube ich, ein guter Punkt, um mit so Konkretisierung, mit Sprachen der Liebe und mit mehr Verständnis und mit weniger vielleicht so Anxiety da reinzugehen, mit diesem ich liebe mehr als er, so davor brauchst du gar keine Angst haben. Und wenn es aber wirklich, wenn wir das jetzt falsch lesen, kann ja auch sein, dass er dann am Ende sagt, nö, aber so will ich Liebe nicht zeigen, so kann ich das nicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen,
noch eingehen drauf.
So, ich will Blumen, aber ich bin kein Mensch, der Blumen kauft. Ja, komm. Also dann willst du dich auch nicht, also dann willst du die Beziehungsarbeit nicht reinstecken.
Genau, dann weiß Belly Bescheid, aber genau darauf wollte ich noch eingehen, weil ich glaube, dass das in unseren Gesprächen darüber auch immer mal wieder so war, dass ich so war, aber so drücke ich halt einfach Liebe nicht aus und das fällt mir super schwer und so. Und ich glaube, dass das zwangsläufig irgendwie wenn man nicht perfekt ist, dann läuft ein Gespräch manchmal auch so ab. Aber das bedeutet nicht, dass man langfristig nicht auch, also ich habe irgendwann, am Anfang hatte ich vielleicht ein bisschen Hemmnis davor, jetzt irgendwas zu machen, was sich vielleicht gar nicht authentisch für mich anfühlt und so. Aber mit der Zeit habe ich halt, wie gesagt, oder wie ich vorhin gemeint habe, wie er sich auch fühlen wird, bemerkt, dass meine Liebe oder meine Aktionen viel mehr Wirkung haben und dass es mir am Ende, das kann man sogar sich egoistisch begründen, warum man so handeln sollte, weil am Ende man einfach auch selbst viel glücklicher ist, weil der Partner zufrieden ist, weil nicht mehr diese Situation kommt mit, oh, ich habe das Gefühl, du liebst mich weniger als ich dich.
Ja, oder weil es auch wie, wenn man jemandem Geschenke gibt und die Person sich freut, ja, dann ist es ja total schön. Und genauso wie wenn man jemand Liebe gibt und man merkt, oh mein Gott, das löst was in der Person aus, das ist ja was total Schönes.
Ja.
Und es dann zu spüren und zu sehen, meine Aktion hat jetzt Liebe ausgelöst und ich kann meine Freundin so glücklich,
ja,
machen.
Ja.
Das ist ja auch was, was, wie gesagt, auch wieder auf einen selbst zurückkommt. Und ja, einfach mal gucken, wie die Gespräche ablaufen, ja, werden. Aber da so offen drüber zu reden und so auch in beide Richtungen irgendwie ein bisschen zu denken.
Vorhin kam das Buch und da musste ich jetzt auch dran denken, dass du in deinem Buch eigentlich so diesen Fall voll gut beschrieben hast.
Mhm.
Also da kann an der Stelle vielleicht auch die Empfehlung, da mal reinzulesen.
Ja, Love Languages ist ein ganzes Kapitel.
Ja, und ich glaube, darauf läuft die Mail halt voll hinaus.
Ja. Wie liebst du denn von Johanna Sophie? Könnt ihr euch kaufen, wenn ihr wollt.
Und das ist die Stimme,
da sind
die
wirklich
ihr hier hört.
Viele, viele Tipps drin, was Beziehungen betrifft, auf jeden Fall. Eigentlich alles, was ich, vielleicht 70%, was ich weiß über Beziehungen.
Noch eine Sache, nämlich schreiben ganz viele Leute in den Mails, die wir in letzter Zeit erhalten, Fieber voll drauf hin auf die Show in Berlin. Ich komme übrigens auch live nach Hamburg, nach München, nach Köln. Es ist richtig schön zu hören,
mhm,
bedeutet uns richtig viel. Wir haben die Tickets, glaube ich, hab da den Werbebanner gehört. Wir haben die Tickets auch wieder in den Shownotes,
ja,
zu unserer Tour.
Wir sind fleißig am Konzeptionieren. Wir müssen selber sehr viel lachen,
ja,
beim Aufschreiben von den Stories. Es ist auf jeden Fall was für alle Gefühle dabei. Es wird lustig, es wird ernst, es wird tiefgehend. Und vor allem wollen wir eben auch in Kontakt mit euch treten und,
ja,
nicht nur vorne irgendwie sitzen und zu zweit reden, sondern das soll schon eine interaktive Sache werden. Und wir freuen uns sehr, euch zu sehen. Wir werden wahrscheinlich auch bei jedem Stopp so ein bisschen Zeit haben, euch auch danach noch kennenzulernen,
ja,
und ein bisschen da zu quatschen und wirklich face-to-face miteinander zu reden. Das ist natürlich immer das Schönste. Das war auch bei der Buchtour schon so. Wir kommen am 20.8. schon nach Hamburg. Das wird Open Air. Das wird so ein Vibe, Leute.
Oh mein Gott.
Einfach
Pflanzen
so richtig
in Blumen
Sommer.
Heißt es, glaube ich,
ja,
in dem Park.
Guckt euch mal an.
Letztes Jahr noch durchgelaufen, als ich es,
ja,
erste Mal war. Und jetzt machen wir wieder irgendwas.
Ja,
voll verrückt.
Richtig cool. Dann kommen wir am 9.12. nach München. Dann am 10.12. nach Köln und am 11.12. nach Berlin. Wir freuen uns sehr auf euch.
Und damit machen wir einen Deckel drauf heute, oder?
Ich will noch eine ganz kurze Sache sagen, die ernster ist, aber ich finde es sehr wichtig, das zu sagen. Und zwar, das, was gerade in Gaza abgeht, ist ganz, ganz schrecklich, ganz, ganz falsch. Kein Mensch sollte hungern müssen.
Hunger als
Waffe
in einem Krieg.
Krass unmenschlich.
Es gibt auch Menschenrechtskonventionen, die das Ganze untersagen.
Ja, über 100 Organisationen, Menschenrechtsorganisationen haben sich zusammengeschlossen und gesagt, das ist eine unglaublich prekäre Situation, die fast nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und wenn ihr irgendwie helfen wollt, könnt, wir können einen Spendenlink hier in die Shownotes packen. Und wenn nicht, dann seid auf jeden Fall trotzdem in der Konversation darüber und sagt, dass ihr eben nicht dafür seid, was da gerade passiert, sondern stellt euch dagegen. Free Palestine.
Free Palestine.
Gut, und damit verabschieden wir uns. Machen wir einen Deckel drauf. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich auch. Und bis dahin sage ich grüß dich.
Grüße.
Lasst uns lieb zueinander sein. Baba.
Tschüss. Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee.
Du, ich, etc.